Funkkolleg Internet. Der HR-Podcast zum digitalen Wandel.
Funkkolleg Internet, der HR-Podcast zum digitalen Wandel. Heute geht es bei uns ums Thema Business Intelligence. Und das klingt ja irgendwie so, als wird bald ein ominöser Computer in jedem Büro stehen und einfach sagen, welche Inhalte wir jetzt produzieren. Warum das so nicht ist und es aber trotzdem total wichtig ist, so eine Business Intelligence zu haben, das wollen wir heute mal besprechen. Und weil Helmer und ich noch gar nicht so ganz genau wissen, was so eine Business Intelligence alles kann, haben wir uns einfach jemanden eingeladen, der alles über Business Intelligence weiß. Die heißt Rebecca Glinker, arbeitet bei Funk in Mainz und kümmert sich dort um die wohl beste BI der ARD. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, hallo, vielen Dank.
Habe ich jetzt mehrfach gelogen?
Nein, absolut gar nicht.
Sehr gut. Hallo Helmer, auch schön, dass du da bist.
Timo, ich freue mich, dass du da bist.
Ja, ne? Sonst wäre hier sehr still. Business Intelligence, ich habe es schon gesagt, da haben wir am HR noch gar nicht so viel Erfahrung mitgemacht. Deshalb würde ich dir gerne die allererste Frage ganz einfach stellen. Was ist denn das eigentlich?
Das ist eine gute Frage.
Ja.
Ich fange dann mal an zu erzählen. Also, was ist eine Business Intelligence, beziehungsweise was ist überhaupt eine Business Intelligence? So im allgemeinen Sprachgebrauch sagt man, eine Business Intelligence ist so eine Ansammlung von Dashboards, von Listen, von Reports. Also irgendwas, womit wir Daten verarbeiten und dann auch visualisieren können. Und jetzt, was ist die Funk Business Intelligence? Das ist wahrscheinlich die nächste Frage.
Sehr gut. Ich gehe wieder.
Ja, den brauchen wir jetzt gar nicht mehr.
Nein, bitte nicht. Nee, wir sehen das natürlich ganz ähnlich, nur was wir bei Funk uns vorgenommen haben, ist immer noch ein Schippchen oben drauf zu legen. Also zu sagen, wir wollen nicht einfach nur Daten abbilden, die uns die Plattformen liefern, sondern wir wollen noch was Intelligenteres obendrauf machen. Das heißt, irgendwas, was die Analytics uns nicht sagen, was wir aber aus den Daten trotzdem rauslesen können, Das ist bei uns die Funk Business Intelligence.
Du hast eben ein Wort benutzt, da müssen wir, glaube ich, schon anfangen, ein kleines Glossar in der heutigen Folge zu erstellen. Dashboards. Das ist quasi, wenn ich das richtig weiß, so eine Art Übersicht für einzelne Kategorien. Kann man das so irgendwie beschreiben? Kannst du uns irgendwie so mal so durch diese BI führen?
Ja, gerne. Also Dashboards, das ist tatsächlich so das Hauptherzstück von unserer Funk BI. Und du kannst dir das vorstellen wie Charts, die du auch mit Excel machen kannst. Ne? Oder in der PowerPoint irgendwie ein Kuchendiagramm oder ein Balkendiagramm oder ein Liniendiagramm. Das sind ganz, ganz viele Diagrammtypen, die wir in einem Dashboard zusammenbauen unter einer thematischen Überschrift.
Zum Beispiel kannst du mal irgendwie, ja. Was kann ich denn alles Kluges da erfahren?
Oh, ganz viel.
Ja!
Also, um es ein bisschen konkreter zu machen. Wir haben zum Beispiel ein Dashboard für Instagram. Mhm. Instagram war uns deshalb wichtig, weil die Instagram Analytics, die man als Redakteur sich angucken kann, Redakteurin, die sind nicht so gut. Die kann man nur mit dem Handy aufrufen. Und da war uns wichtig, ein Dashboard zur Verfügung zu stellen, womit die Redaktionen gut arbeiten können. Das heißt, die sehen da erstmal im Überblick, wie viele Abonnenten haben sie überhaupt und wie hat sich das in den letzten Monaten entwickelt, wie viele Profilaufrufe gab es, welcher Content hat am besten funktioniert, wie ist die Demografie von dem Format auf Instagram. Und da kann man dann immer tiefer gehen, also kann dann auch schauen, das sind die Top-Posts, die haben gut funktioniert im Bereich Interaktionen, weil. So kann man sich das vorstellen.
Und habt ihr dann für jedes Funkformat ein eigenes Dashboard, wo ihr quasi immer nur quasi kanal- oder formatspezifisch die Daten auslest und visualisiert?
Das ist ganz unterschiedlich. Also für Instagram kann man sich für jedes Format ein eigenes Dashboard anschauen. Wenn du dich in unsere Dashboard-Oberfläche einwählst, dann kannst du über einen Filter dein Format auswählen, was dich interessiert. Wir haben aber auch Dashboards, die sind stärker auf den Vergleich ausgerichtet, also auf Benchmarking, wo du dann sagen kannst, ich möchte mir alle Formate der Kategorie Unterhaltung vergleichend angucken, um zu gucken, wo steht denn mein Format im Vergleich zu anderen Formaten.
Also kann man sich das quasi vorstellen? Ich versuche es mal so zu beschreiben, wie so ein Wikipedia für Zahlen. Ich vergleiche mal alle Unterhaltungsformate und dann kann ich immer weiter reingehen und klicke quasi auf die nächste Ebene und finde raus, okay, wie performt jetzt das individuelle Format, wie performt es auf anderen Ebenen? Ist das so quasi mehrstufig sozusagen?
Ja, so könnte man sich durchklicken durch die verschiedenen Dashboard-Typen und durch die verschiedenen Charts.
Und wenn du jetzt sagst, ne, bei Instagram, das kennt man ja, die Analytics sind jetzt nicht die am zugänglichsten oder am leichtesten zu lesenden. Habt ihr dann mit denen irgendwie Absprachen oder habt ihr eine kleine Hackerabteilung, die sich in die BIs von den großen Firmen einhackt und dann so in so einem Keller in Mainz, stelle ich mir das vor, sitzen die da an Rechnern und hacken sich da ein, damit man die Zahlen absaugen kann?
Nee, die sitzen auch ganz normal im 22. Stock mit Tageslicht.
Ja, immerhin.
Also wir haben tatsächlich einen relativ engen Draht zu den Technikabteilungen der Plattformen, weil wir tatsächlich auch häufiger merken, da stimmt irgendwas nicht. Da muss irgendwo ein Fehler vorliegen. Die Daten können nicht korrekt sein, so wie wir sie über die Schnittstelle bekommen. Aber wir machen das alles ganz offiziell, so wie wir es machen dürfen, über die Schnittstelle, die die Plattformen zur Verfügung stellen. Wir müssen da in Teilen dann ganz offizielle Review-Prozesse durchlaufen, damit wir die Daten überhaupt ziehen dürfen. Wir müssen dann erklären, was wir mit den Daten machen, dass wir DSGVO-konform die Daten verarbeiten, dass sie anonymisiert sind und so weiter. Also das entspricht alles dem deutschen Recht und die Plattformen wissen, was wir damit machen. Aber natürlich haben wir einen engeren Draht und waren zum Beispiel auch mit die Ersten, die Snapchat in Deutschland überhaupt die Schnittstelle erschließen konnten, weil da das Content-Team so einen guten Kontakt schon hergestellt hatte.
Das heißt aber auch, ihr braucht quasi für jede Plattform eine individualisierte Ansicht, weil die ja quasi andere Voraussetzungen haben. Ich muss bei Instagram auf andere Zahlen achten, wie beispielsweise bei Facebook oder Snapchat, was du gerade angesprochen hast. Wie muss ich mir das vorstellen? Sind die dann quasi auch anders gerankt? Kann ich dann sagen, hier gucke ich mehr auf die Reichweite, hier gucke ich mehr auf das?
Ja, das sind Fragestellungen, die wir ganz, ganz eng mit den Redaktionen, mit dem Content-Team gemeinsam diskutieren, weil natürlich, wir könnten mit den Daten alles Mögliche dahinstellen, fancy Charts machen, aber wenn die nicht fürs Tagesgeschäft oder für die Formatentwicklung, für die Portfoliosteuerung taugen, dann hilft das tollste Dashboard nicht. Und deswegen überlegen wir uns bei jedem Dashboard, das wir bauen, zusammen mit den Content-Partner-ManagerInnen, was braucht denn diese Plattform für Daten? Was sind da die wichtigsten Zielgrößen? Welche Metriken sind da ganz, ganz wichtig? Und wie können wir die auch sinnvoll abbilden, auch methodisch sauber? Also, um da auch vielleicht ein Beispiel zu nennen, Reichweite auf Personenebene ist so ein ganz schwieriger Wert, weil den darf man nicht einfach so summieren und da müssen wir dann immer ganz, ganz intensiv in den Diskurs gehen und gucken, was ist methodisch sauber und was bringt auch der Redaktion dann was.
Weil ich meine, das ist ja so die große Herausforderung. Das eine ist ja quasi die Zahlen zu haben und das andere ist ja die Rückschlüsse daraus zu ziehen. Also was mache ich mit diesen Zahlen? Was kann ich da rauslesen? Ist das dann tatsächlich, ihr gebt die weiter an die Redaktionen und die interpretieren das oder liefert ihr schon eine Interpretation mit und die entwickeln daraus dann quasi, sag ich mal, in Anführungszeichen nur die Handlungsempfehlungen?
Also jetzt ganz konkret das BI-Team bei Funk, das ist im ersten Schritt dafür verantwortlich, erstmal die Daten zu generieren und zur Verfügung zu stellen. Und die Interpretation kommt dann in der Regel vor allem durch die PartnermanagerInnen zustande, die ja dann ganz eng mit den Redaktionen in den Zuliefereinheiten zusammenarbeiten und die auch den ganz, ganz engen Draht zum BI-Team haben. Also ich würde sagen, das ist so ein Geben und ein Nehmen. Also in der Dashboard-Konzeption brauchen wir auf jeden Fall immer die Content-Seite. Es bringt nichts, nur technisch, in Anführungszeichen, nur daran zu gehen. Und dann die Interpretation liefert die BI noch nicht so stark mit, wie wir gerne würden. Das steht auf unserer To-Do-Liste, weil es heißt ja Business Intelligence. Das heißt, wir wollen unsere BI noch intelligenter machen, als sie jetzt schon ist. Aber das erfordert richtig viel Kapazitäten und Ressourcen. Und an der Stelle sind wir noch nicht.
Aber die Frage ist ja ganz spannend und wir können das ja quasi durchspielen, weil wir das eine Ende der Kette haben und das andere Ende haben wir auch in diesem Studio mit Helmer. Das heißt, ihr generiert quasi die Zahlen, ganz verschiedene Charts über, das kann man auch mal irgendwie aufschreiben, da kann man ja nachgucken nach Geschlechtertrennung, nach Alter. Was habt ihr denn da alles für so Kategorien?
Klar, demografische Daten, soweit wir sie, wie du eben schon gesagt hast, auswerten können, also Geschlecht, Alter. Und dann geht es viel auf Medienebene, also welche Posts haben wie gut funktioniert, unter bestimmten Messgrößen, Interaktionen, Reichweite, Views etc. Was wir aber auch machen, ist uns zum Beispiel Kommentare anzugucken und zu überlegen oder auszuwerten, wie viele Antworten wurden von der Redaktion, also vom Format gegeben und wie viele Antworten kommen von den Usern, um dann ein Verhältnis auszurechnen. Also so und so viel Prozent der Kommentare wurden von der Redaktion Funktionen von dem Format beantwortet. Das sind diese i-Tüpfelchen, die in Richtung Intelligence gehen, weil wir diese Angaben nicht von den Plattformen bekommen, sondern selbst in den Daten rauslesen und dann modellieren und dann darstellen.
Und diesen Strauß an Daten gebt ihr dann der Partnermanagerin oder dem Partnermanager und der bereitet es ja quasi nochmal ein bisschen auf, um dann in den Austausch mit der Redaktion zu kommen. Und da kommt ja dann quasi Helmer ins Spiel.
Und da kann ich wirklich gerade ein Liedchen von singen. Ich komme nämlich gerade aus der Review für Bubbles. Und da steckt ja ganz viel, also klar, die Zahlen werden, da gucken wir jeden Tag rein, das ist gar keine Frage, aber bei der Review, wenn wir quasi uns die letzten 3, 6 Monate, je nachdem, was der Mandatierungszeitraum war, nochmal gezielt drauf gucken, da wird das ja wirklich im Detail ausgewertet. Also was waren die besten Videos, warum, wo kamen die Leute her, wie alt sind die, passen die überhaupt zur Zielgruppe, die ich erreichen will, was waren die schlechtesten Videos, warum hat der Link von Insta zu YouTube nicht geklappt und so weiter und so fort. Und was jetzt neu drin ist, das kommt bestimmt auch von euch, was ich total spannend finde, so ein Overlap zwischen den Formaten. Welche User haben bei uns kommentiert und bei anderen Formaten? Und dann sehe ich, okay, ganz viele, die bei Auf Klo kommentieren, kommentieren auch bei Bubbles. Ganz viele, die bei Steuerung F kommentieren, kommentieren auch bei uns und von anderen halt nicht so. Und da siehst du auch, okay, auf welchen anderen Formaten sind unsere User dann auch unterwegs. Das gibt natürlich dann auch wieder Rückschlüsse auf, welche Cross-Promos könnte man mal andenken mit anderen Formaten, wen könnte man mal um eine Endcard bitten oder auf wen könnte man selber eine Endcard mal verlinken, sodass man dann zum Beispiel da auch diesen Netzwerkgedanken von Funk halt lebt und guckt, okay, wo sind Überschneidungen in den Zielgruppen, wie können wir uns gegenseitig helfen, um auch nochmal Reichweite von dem einen zum anderen Kanal schwappen zu lassen.
Und ihr könnt ja dann quasi zahlentechnisch dieses Netzwerk, das Funk ja ist, irgendwie ganz gut ausleuchten sozusagen. Und habt ihr da irgendwie schon... Ich gehe davon aus, ihr habt das weiterentwickelt in den Jahren. Das wird am Anfang nicht schon so, dass wir spielen mal das ganze Netzwerk mit Zahlen, sondern irgendwie, wie hat sich das denn entwickelt?
Oh ja, nee, das war natürlich am Anfang noch gar nicht so. Und wir sind da aber auch nach wie vor an der Weiterentwicklung dran. Also so das Creator Overlap, was Helmer gerade erwähnt hat, ist so ein super gutes Beispiel von, da kann man noch viel, viel tiefer gehen und noch viel, viel tiefer gucken. Und das ist was in der Zeit entstanden ist. Genauso wie wir halt gerade versuchen, auch noch mal stärker zu quantifizieren, wodurch kommen Views zustande innerhalb des Netzwerks? Also ist wirklich eine Endcard entscheidend? Und welchen Effekt hat eine Endcard tatsächlich? Was bringt das einem Format? Und wo liegt der Unterschied, wenn ein großes Format ein kleines Format teast und so weiter? Also da versuchen wir gerade, diesen Netzwerkgedanken noch viel, viel stärker zu quantifizieren. Wichtig ist aber immer, Daten sind immer nur eine Wahrheit. Also wir können die darstellen und wir können Interpretationshilfen geben mit den Daten, aber so das tiefe Wissen, das hat die Redaktion und deswegen ist dieses Zusammenspiel da auch so wichtig. Und die Daten sind immer nur eine Tendenz, die wir geben können.
Aber man kann das tatsächlich an ganz vielen Stellen. Also ich kann mir so ein paar konkrete Beispiele nennen. Wir lesen quasi aus den Zahlen raus, dass unsere UserInnen meistens nicht zu dem Zeitpunkt gucken, wenn wir die Videos veröffentlichen, sondern sehr viel später. Also passen wir den Veröffentlichungszeitraum an und legen ihn von 15 auf 18 Uhr, weil da einfach viel mehr von den Usern offensichtlich aktiv sind. Das ist so ein konkretes Beispiel. Oder jetzt haben wir gesehen, dass relativ häufig unsere Intro geskippt wird. Dass die quasi schon, weil sie den Kanal vielleicht schon kennen und deswegen so die Kanaleinordnung am Anfang, wenn das Kanalversprechen kommt, gar nicht mehr brauchen, sondern direkt zum Content springen wollen. Und deswegen überlegen wir uns jetzt, okay, wie können wir quasi das Intro verändern, dass sie nicht springen, sondern dass wir es gleich von vornherein für alle gleichermaßen spannend machen können. Oder wir sehen, wo Ausschaltimpulse waren, wo plötzlich die Verweildauer rapide runtergeht und gucken, was war denn an dieser Stelle im Video, welchen Fehler haben wir denn da gemacht, was könnten wir denn da stattdessen machen, dass die Leute auch bis zum Ende dranbleiben. Oder auch ein schönes Beispiel, Worldwide Wohnzimmer, sehr nett von Ihnen, haben zu unserem damaligen Schwangernformat Baby Stories verlinkt in der Endcard, da kamen viele rüber, es war super und die haben genau 3 Sekunden geguckt, weil sie es überhaupt nicht betrifft und dann sieht man halt, okay, diese Endcards kann man sich dann natürlich auch sparen und dann sollen die lieber auf einen Kanal irgendwie verlinken in der Endcard, wo eine ähnliche Zielgruppe oder ähnliche Interessen vertreten sind, damit es auch wirklich auch was bringt. Also man merkt schon an ganz vielen Stellen, kann man wirklich aus den Zahlen was rauslesen und ganz konkret ein Format optimieren.
Ja, da vielleicht auch noch, um das noch ein bisschen auszuschmücken, also was wir auch machen, sind sogenannte Hypothesentests. Das ist dann nichts, was in einem Dashboard landet, sondern da wird eine Hypothese in der Redaktion, in der Funkzentrale aufgestellt. Die könnte zum Beispiel lauten, wir haben immer ein Sommerloch. Also die Views auf YouTube gehen im Sommer immer runter und wir befürchten, der Algorithmus von YouTube straft uns ab. Das war eine Hypothese, die hatten wir letztes Jahr. Und dann haben wir die vielen, vielen Daten, die wir haben, und das ist ja ein ganz großer Vorteil, dass wir so viele Daten aus dem Netzwerk haben, uns ganz genau angeguckt und haben natürlich auch mit YouTube gesprochen. Habt ihr irgendwas am Algorithmus geändert? Nee, haben sie nicht. Können sie jetzt auch nicht festmachen. Haben mit ARD und ZDF, mit den Medienforschungen gesprochen. Gibt es da bei euch auch einen ähnlichen Effekt? Und letztendlich konnten wir dann, indem wir die Ferien uns angeguckt haben, deutschlandweit, und dann nochmal die Altersgruppen ausfindig machen, okay, dieser Rückgang der Views, der war vor allem in der jungen Zielgruppe vorhanden. Das heißt, entgegen unserer eigentlichen Annahme, dass in den Ferien viel mehr YouTube rezipiert wird, war es genau der Gegenteil. Also die Jungen sind in den Ferien eher draußen, sind im Urlaub, haben keinen Bock auf YouTube, deshalb gehen die Zahlen runter. Das war aber wirklich nur in der ganz jungen Zielgruppe und war deshalb auch nicht allgemeingültig für ARD und ZDF, sondern wirklich ganz speziell für Funk eine Erkenntnis.
Und geht es dann in den Weihnachtsferien hoch, weil es dann draußen kalt ist und keiner rausgeht und alle sagen, ich bleib drin, guck lieber YouTube?
Bereitest du dich schon vor?
Das müssen wir nochmal untersuchen, ich nehme das mal mit.
Das ist ja mega spannend. Ich glaube ja, meine Theorie ist, dass die einfach in der Schule nicht aufpassen. Hätte ich nämlich auch nicht. Wenn ich früher ein Handy gehabt hätte, oh mein Gott, das wäre für alle Beteiligten schlimm gewesen. Das ist ja unfassbar spannend. Und das zeigt aber auch ganz gut, dass quasi die Zahl an sich, also die Daten, nichts wert sind, wenn nicht irgendjemand hinten dran steht und sie interpretieren kann und sie einordnen kann und sie vielleicht mit anderen Zahlen vergleichen. Und das ist, man hat das ja ganz oft irgendwie mit diesen ganzen digitalen Big Brother is watching you und all die Thesen, die es da gibt. Und ich glaube, da kann man, und Helmer, du kannst das sicher bestätigen aus eurem Alltag, echt sagen, nee, das ist einfach nur ein Geschenk, das man aufnehmen kann und für sich optimieren, damit man eben erkennen kann, ey, so ein Format kann ich dem Nutzer noch besser oder noch passgenauer generieren. Und ich glaube, das ist niemals ein Widerspruch.
Ich sag mal so, ich glaube, wir waren mit die Ersten, die bei Rebecca angerufen haben und gesagt haben, wenn ihr diese Dashboards macht, also wir hätten da durchaus Interesse. Also ich weiß nicht, wer... Wenn man zu Mainz in die Funkzentrale kommt, da gibt es da so eine ganz große Video-Wall, wo quasi ganz viele von den Daten einfach visualisiert werden. Und das ist mega beeindruckend, auch mal bei den anderen Formaten zu gucken, wie die so performen. Und haben wir gesagt, also wir würden jetzt nicht so eine Video-Wall bei uns in der Redaktion basteln. Bisschen groß, bisschen teuer, aber so ein Monitor. Klar, wir gucken natürlich trotzdem auch jeden Tag in die Zahlen, aber wenn sie da hängen und man permanent auch so Live-Zahlen sieht und plötzlich einem was auffällt, das ist natürlich mega spannend.
Das ist, ich glaube, auch ein Punkt, der total entscheidend ist, ist der Faktor Visualisierung. Weil natürlich, du hast gesagt, man kann sich auch Excel-Tabellen rausrechnen lassen, die sind ja noch krasser zu interpretieren und machen noch weniger Spaß. Und je besser man es aufbereitet und je natürlicher es im Alltag stattfindet, desto leichter fließt es auch in den redaktionellen Alltag ein. Habt ihr quasi auch auf visueller Ebene euch da weiterentwickelt?
Ja, also wir hatten zu Beginn auch ein ganz anderes Dashboarding-Tool, als wir jetzt im Einsatz haben. Mhm. Und das hat auch eine Zeit lang gedauert, bis wir rausgefunden haben, okay, welches Tool passt am besten zu uns und welches Tool kann auch die Masse an Daten bestmöglich verarbeiten. Und ja, also auf jeden Fall gibt es da unglaublich viele Möglichkeiten, die man nutzen kann. Es ist aber mit zunehmender Komplexität auch wichtig, es trotzdem noch einfach zu halten. Also da jetzt nicht irgendwie einen Chart hinzustellen mit ganz, ganz vielen Variablen und ganz, ganz vielen Linien, sodass man gar nichts mehr rauslesen kann. Und das ist zum Teil auch die Kunst, also das Komplexe so runterzubrechen, dass es immer noch einfach lesbar ist, möglichst einfach.
Und damit quasi schon wieder redaktionelle Arbeit, weil was anderes machen wir im Alltag eigentlich auch nicht. Komplexe Inhalte runterbrechen und sie für andere ein bisschen interpretieren und aufbereiten. Ich glaube, bei Helmer funktionieren Tortendiagramme am besten. Das ist so eine Gefühlssache.
Ich brauche was Einfaches.
Ich dachte jetzt eher wegen des Essens. Wie ist das? Könnt ihr auch auf die Konkurrenz damit gucken? Ich meine, ihr seid im Austausch mit Facebook, Instagram, mit den ganzen Plattformen und habt ihr auch da, weil das Netzwerk kennen ist ein Riesenvorteil, aber ist ja auch nur ein bisschen so Kochen in der eigenen Suppe.
Ja, da sprichst du einen Wunsch an, den wir alle, glaube ich, haben, nämlich noch stärker auch auf Daten zugreifen zu können außerhalb des Netzwerks. Wir können das in Teilen, nämlich wenn die Daten öffentlich sind. Da ist YouTube ein guter Partner, weil die ja die Views zum Beispiel unter den Videos auch öffentlich anzeigen oder die Interaktionen öffentlich, zumindest die Anzahl öffentlich ausgelesen werden können, dann können wir in Teilen darauf zugreifen. Also wir können jetzt natürlich nicht komplett YouTube auswerten, aber in Zusammenarbeit mit dem Content-Team haben wir eine Liste an Kanälen, die besonders wichtig sind, weil sie zum Benchmarking dienen oder weil man sie im Blick haben müsste, wie die sich entwickeln. Und die fragen wir regelmäßig ab und integrieren wir auch in die BI, sodass wir da dann auch sehen können, okay, die haben sich über einen Zeitraum XYZ so und so entwickelt. Aber wir bekommen da keine demografischen Daten raus zum Beispiel. Mhm. Die bekommt man wirklich nur, wenn man Zugriff hat.
Aber wir sehen zum Beispiel auch, welche Tags andere Formate hinterlegt haben hinter ihren Videos. Und wenn wir wissen, okay, wir veröffentlichen jetzt ein Video zum Thema XY, dann machen wir natürlich erstmal eine Marktanalyse und gucken, okay, welche Videos zu diesem Thema gibt's denn? Und wie haben die ihr Video genannt? Was haben die auf ihr Thumbnail geschrieben? Aber auch, welche Tags haben die quasi vergeben? Mhm. Und dann zu gucken, okay, um offensichtlich, wenn jemand danach sucht, da möglichst oben in den Suchergebnissen aufzutauchen, wäre es sinnvoll, auch auf ähnliche Tags zu setzen. Also auch da, was die Auffindbarkeit im Netz angeht, kann man natürlich dann viel von diesen Daten lernen.
Und ich glaube, das geht auch in die Richtung, dass quasi diese BI ja nie fertig ist, weil sich der Markt verändert. Und auch deshalb kann es ja quasi keine absolute Wahrheit geben. Ihr müsst ja wahrscheinlich täglich nachjustieren.
Oh ja, da darf man auch nicht unterschätzen, wie viel Arbeit hinter so einer BI steckt. Also ich habe bei mir im Team 4,5 Personen.
Also da laufen halbe Menschen um davon.
Genau. Nee, es sind 5 Personen, die sich wirklich überwiegend technisch darum kümmern, dass die Daten so reinkommen, dass wir sie auswerten können.
Also Entwicklerarbeit?
Ja, okay. Ja, ganz Entwicklerarbeit, Data Scientists, mhm. Data Analysten sind das. Natürlich machen es uns da die Plattformen auch nicht immer leicht, weil die führen dann sowas ein wie Reactions. Dann gibt es nicht mehr nur Likes, sondern auch die entsprechenden anderen Emotionen. Das muss dann auch bei uns angepasst werden. Das wollen wir dann natürlich auch entsprechend auswerten. Und das bedeutet immer manuelle Handarbeit.
Also doch der Hackerkeller in Mainz. Ich weiß es doch.
Ein bisschen, aber im 22. Stock.
Mit guter Aussicht, fast bis Frankfurt. Aber das heißt, dein Team besteht quasi aus Entwicklern. Und die Redaktionen kommen dann dazu, stellen die Anforderungen und werden dann prozesshaft ein interdisziplinäres Team, aber prinzipiell ist das BI-Team ein Entwicklerteam.
So kann man es beschreiben, wobei man da nicht das Bild des klassischen Informatikers mehr im Kopf haben muss, weil es gibt ja inzwischen auch Studiengänge, die ganz klassisch auf Data Science, auf Data Analytics ausgewertet sind, wo dann auch Machine Learning, künstliche Intelligenz eine große Rolle spielt. Und klar, das sind Entwicklerthemen, aber die bringen im Team bei mir auch schon alle einen methodischen Hintergrund mit. Also die wissen dann auch schon, was man miteinander vergleichen darf und was nicht. Also das ist so eine, ich finde, eine relativ neue Art von Berufsspezialisierung.
Also zum Beispiel Äpfel mit Birnen, das geht nicht.
Doch, das sind Obst. Ich könnte arbeiten, glaube ich, dort. Ich finde das ja unfassbar spannend.
Kannst dich ja mal bewerben.
Ich spinne das jetzt mal zu Ende und visionäre hier rum und träume. Jetzt stellen wir uns mal vor, das, was ihr da habt, hätte die ganze ARD. Und wir könnten alle ARD-Formate miteinander vergleichen, tauschen die Daten aus mit Funk und allem, was da drum rumschwirrt. Das wäre, glaube ich, für dich und ich glaube auch für dich, Helma, und vielleicht sogar für mich. Sowas wie ein Schlaraffenland, kann man das so sagen? Seid ihr da dran?
Schlaraffenland, ja, das wäre schon eine Wucht. Und tatsächlich gibt es da auch Überlegungen in der ARD gerade, wie man das, was Funk da aufgebaut hat, vielleicht nutzbarer machen kann für alle. Das sind dann natürlich auch Ressourcenfragen, die da eine Rolle spielen, strategische Fragen, die da geklärt werden müssen. Von Funkseite haben wir ganz bewusst in den letzten Monaten daran gearbeitet, den Code so aufzubauen, dass er möglichst generisch ist, also dass er auch von anderen genutzt werden kann und uns Modelle zu überlegen, wie wir das der ARD, dem ZDF zur Verfügung stellen können. Und dementsprechend habe ich schon eine Hoffnung, dass wir das nicht nur für Funk machen, sondern dass auch andere davon profitieren können, also auch ihr. Was dabei rauskommt bei den Gesprächen, die es jetzt gerade gibt, kann ich natürlich auch nicht vorausschauen.
Steht das nicht in eurer BI? Könnt ihr das nicht auslesen aus den Daten?
Ich kann es reinschreiben, aber ob es dann auch so kommt, weiß ich nicht.
Das wäre klug. Du könntest das ja total
Intendantenentscheidung verwenden. Die kann man das schon vorher lesen.
Das steht da schon.
Die BI hat es gesagt. Ach so, wenn die das sagt. Aber das heißt, ihr seid quasi im Austausch mit den Redaktionen und du merkst auch von den LRAs quasi Interesse an der ganzen, also jetzt nicht nur von uns, die dich hier zum Podcast einladen, sondern auch auf quasi Entwicklerebene, Medienforschungsebene. Ich glaube, das muss ja ganz eng zusammenarbeiten.
Ja, absolut. Also gerade mit den Medienforschungen haben wir da einen sehr regen Austausch. Mit der SWR-Medienforschung natürlich nochmal ein bisschen enger, weil die Funkzentrale da ganz eng dran liegt mit der ZDF-Medienforschung. Aber ich bin zum Beispiel auch in der ARD Big Data Gruppe, die sich genau mit solchen Themen auseinandersetzt. Und da gibt es ja ganz, ganz viele Bestrebungen. Und auch in den Häusern gibt es schon super gute Dashboards, wo ich mir auch erhoffe, da gäbe es auch für uns Synergien. Also gerade im Podcast-Bereich ist die ARD unglaublich stark. Da würde ich mir auch wünschen, dass wir da einfach gegenseitig profitieren können.
Also ich höre ja deutlich raus, du würdest jedem empfehlen, eine BI zu haben. Im besten Fall sogar eine übergreifende von ARD und ZDF. Das wäre natürlich noch schöner. Oh Gott, schön. Aber um jetzt trotzdem nochmal irgendwie pragmatisch zu werden für diejenigen in der ARD und im ZDF, die das noch nicht haben. Was würdest du denen empfehlen, bis sie eine BI haben?
Auf jeden Fall sich schon mal die Analytics der Plattformen ganz genau anschauen, weil die sind ja nicht alle schlecht. Also gerade die YouTube-Analytics sind ja sehr, sehr gut. Und wenn man da schon ein Verständnis sich aufgebaut hat, was bedeutet Reichweite, was bedeuten Views, was sind Impressions, dann kann man da schon auch sehr, sehr viel aus den Formaten rauslesen. Das wäre, glaube ich, so ein erster Schritt. Und es gibt ja auch sowas wie Crowdtangle, wo man Facebook und Instagram noch mal besser auswerten kann. Und natürlich auch dann mit den Medienforschungen in Kontakt zu treten und zu gucken, was gibt es denn vielleicht schon im Haus, was man da nutzen kann. Und natürlich gibt es auch ARD Online, die ja auch eine Dashboard-Engine aufgebaut haben für ARD Audiothek, ARD Mediathek. Da sind auch schon ganz, ganz tolle Dashboards mit drin. Also ja, sich einfach reintrauen in diese Datenwelt und auch nicht Angst haben, dass es zu technisch ist. Das ist es nicht. Man muss sich ein bisschen reinfuchsen, ja. Aber ich bin der festen Überzeugung, das kann jeder verstehen, der Lust hat, sein Format weiterzuentwickeln. Und da muss man kein Techniker für sein.
Und man macht nichts kaputt.
Das ist auch ganz wichtig, ja. Und es stehen hier zwei Typen in diesem Studio, die beide täglich mit so Sachen arbeiten. Die haben das auch gelernt, das kann jeder. Das kann wirklich, wenn wir das können, kann das jeder. Ich glaube auch wirklich, man muss so ein bisschen diese Sprache, ne, was ist ein Impression, was ist das? Aber ab dann ist es einfach lustige Studien lesen. Macht auch irgendwie Spaß tatsächlich, kann ich auch sagen.
Ja, das ist mir tatsächlich auch noch als... Falls du zum Schlusswort
ansetzen. Ich würde so langsam Richtung Schlusswort kommen. Aber
das will ich auf jeden Fall nochmal sagen.
Das macht echt Spaß.
Also erstens, man muss keine Angst davor haben, genau wie du sagst. Klar, man muss sich vielleicht ein paar Begrifflichkeiten irgendwie drauf schaffen und irgendwie auch wissen, was meinen die denn mit Auswahl zur Funktion zur Auswahl von Inhalten oder was heißt das? Was steckt denn eigentlich dahinter? Das muss man sich schon drauf schaffen. Das ist ein bisschen wie Vokabeln lernen in der Schule. Das kriegt man relativ schnell hin. Wie gesagt, ja. Du und ich, wir haben es auch hingekriegt, dann kriegen das andere auch hin. Aber das kann richtig Spaß machen. Das kann richtig Spaß machen, sich dann diese Zahlen zu vertiefen und Sachen rauszulesen und dann zu interpretieren und zu verstehen, warum das so ist, wie es ist. Und dann sagen wir, hier, morgen machen wir das anders. Morgen machen wir es nicht grün, morgen machen wir es blau. Und dann machst du es blau und auf einmal macht es Peng Puff und die Abonnentenzahlen und die Viewzahlen steigen in unermessliche Höhen.
Bei mir ist inzwischen tatsächlich so weit, dass es jeden Tag der erste Blick, den ich mache, wenn ich einen Rechner hochgefahren habe, ist in die Dashboards von ARD Online, die du angesprochen hast, mit Audiothek und Mediathek, weil es einfach, es bewegt sich immer was, es verändert sich immer was und jeden Tag kann man neue Erkenntnisse draus ziehen und man hat immer das Gefühl, geil, ich kann mein Gefühl ganz oft auch einfach belegen, das hilft ja auch in Argumentationen und so und ich kann dieses Produkt und was wir machen, jeden Tag noch ein bisschen geiler machen. Und das finde ich total den schönen Anreiz.
Ja, und man sieht es ja dann auch. Man sieht ja wirklich die Ergebnisse. Man kann es ja dann wirklich, wenn man es umgesetzt hat, sehen, dass es was gebracht hat oder halt vielleicht auch nicht.
Kaum ist Rebecca hier 25 Minuten, 30 Minuten im Studio, sind wir die größten Fans von Studien, BIs und Zahlen.
Ich glaub, das ist schön.
Das war schon vorher.
Wenn sich das so ein bisschen durch diesen Podcast in die Welt hinaus pustet, haben wir, glaube ich, schon ein ganzes Stück Arbeit geleistet. Vielen, vielen Dank, dass du da warst und da so einen kleinen Einblick geleistet hast. Das war mega spannend, wie ich fand.
Dankeschön.
Ja, sehr gerne, dass ich da sein durfte. Hat Spaß gemacht. Danke.
Das ist schön. Und wir kommen nächsten Monat zurück und reden über was?
Oh, darf ich mal jetzt schon spoilern?
Sollen wir mal spoilern? Sollen wir mal so hintmäßig was machen? Du kannst es doch, das geht ja dann Richtung Weihnachten, die nächste Folge. Oder ist so irgendwann in diesem Dreh, wird die wahrscheinlich rauskommen.
Und da darf man sich ja was wünschen.
Da darf man sich ja was wünschen. Helma, was würdest du dir denn zu Weihnachten wünschen?
Naja, viele haben ja rund um die Weihnachtszeit frei und haben vielleicht Zeit, auch mit der Familie mal was zu gucken, vielleicht auch mal Filme oder längere Sachen. Und die gibt es ja zum Beispiel auch in der ARD Mediathek. Da findet man ja ganz viel, auch vom HR und den ganzen anderen ARD-Anstalten. Selbst Funk ist jetzt in der Mediathek vertreten.
Bald gibt es einen Kulturchannel in der Mediathek.
Also vielleicht wäre das ja mal...
Vielleicht sollten wir gegen Weihnachten mal über die ARD-Mediathek reden und dann können wir nochmal auch über die Dashboards von denen reden, weil das kann man ja quasi alles schön verbinden. Wow, wie ein geschnürtes Weihnachtspaket hier von unserem wunderbaren Podcast Funkkolleg Internet, der HR-Podcast zum digitalen Wandel. Danke, Helma.
Frohe Weihnachten.
Und viel, viel wichtiger, vielen Dank, Rebecca, für den Besuch.
Sehr gerne.
Funkkolleg Internet. Internet. Der HR-Podcast zum digitalen Wandel.